Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast für die wunderbare Welt der Musik und der Gitarre. Wir sind wieder zurück aus unserer Sommerpause und haben heute direkt wieder neben mir Justin Hombach und Fabian Ratzak einen ganz, ganz besonderen Gast dabei, den lieben Christian Münzner. Hallo Christian.
Hallo, freue mich wieder dabei zu sein.
Hallo Christian. Fabian, und wir reden heute über was?
Wir werden heute über Musikerkrankheiten unter anderem reden, wie man falsch üben kann, richtig üben sollte oder möchte und was das für Folgen haben kann.
Ne? Genau. Da haben wir uns den Christian zu eingeladen, weil der Christian eine kleine Background-Story hat zum Thema Musikerkrankheiten. Und würde ich doch einfach mal sagen, Christian, erzähl doch mal, was du so hast zu unseren Zuhörern und wie sehr dich das eingeschränkt hat.
Genau. Also kleine Background-Story ist fast schon ein bisschen untertrieben. Ich habe eine neurologische Erkrankung namens fokale Dystonie. Also eine Dystonie ist sind unfreiwillige Muskelkontraktionen, die man nicht steuern kann. Fokal bedeutet tätigkeitsspezifisch und auch regionalspezifisch. Also es ist nicht irgendwo im Körper, sondern bei mir ist es ganz speziell der Mittelfinger, der sich einrollt, sobald der Zeigefinger Druck ausübt, aber auch nur beim Gitarrespielen. Also wenn ich jetzt in meinem Fall jetzt, wenn ich jetzt an der Tastatur schreibe oder so, ist es nicht so. Also im normalen Leben außerhalb der Gitarre schränkt mich persönlich das null ein, obwohl ich auch Leute kenne, die das in so einem starken Ausmaß haben, dass sie die Hand gar nicht mehr aufbekommen und die auch außerhalb vom Musikmachen Probleme haben. Ist bei mir zum Glück nicht so. Gut eingeschränkt hat mich das natürlich so in dem Sinne, dass es mich halt auf meinem damaligen Karrierehöhepunkt erwischt hat. Also wir hatten da gerade mit Obscura die zweite Platte draußen. Eigentlich das dritte, die zweite, auf der ich spiele. Genau, wir hatten riesengroße Touren mit Children of Bodom damals und richtig große Bands. Und eigentlich ging meine Dystonie ja schon ein bisschen vorher los. Die Diagnose habe ich allerdings dann erst im Jahr 2011 bekommen. Rückwirkend weiß ich jetzt schon, wo ich Probleme hatte beim Aufnehmen 2008, 2009 Sachen ändern musste, dass ich es da eigentlich schon hatte, dass es da schon begonnen hat. Und es war dann eben so, ich musste halt meine komplette Technik umstellen, neu erlernen. In meinem Fall war der Verlauf mild genug, sage ich mal, dass ich noch weiterspielen konnte und halt Sachen abändern konnte. Und ich musste natürlich sehr viel über die Erkrankung lernen, wo sie herkommt, was die Ursachen sind, was das Fehlverhalten war und wie man das Ganze adressieren kann. Natürlich, ich habe nach wie vor damit zu tun, aber ich habe es halt viel besser im Griff, als es jetzt vor 10 Jahren war. Ich glaube auch zu behaupten, dass meine Technik sich extrem verbessert hat. Also ich bin, glaube ich, technisch sogar besser als in mancherlei Hinsicht als zum Teil vor der Dystonie. Mhm. Aber es gibt auch gewisse Dinge, die ich halt einfach nicht spielen kann aufgrund der, oder die ich anders spielen muss, sag mal. Ich kann schon alles spielen, was ich spielen will, aber halt muss es halt anders machen, als es lehrbuchmäßig werde. Und es war und ist nach wie vor natürlich eine lange Reise, wo ich hatte viele verschiedene Lehrer, also in Therapieform, habe mich sehr viel belesen über das Thema, habe sehr viel kommuniziert und Netzwerken gemacht mit anderen Leuten, die das Problem hatten oder haben. Und da halt in dem ganzen Prozess sehr viel darüber gelernt, aber auch viel darüber gelernt, was mich als Lehrer, sage ich mal, fand ich auch besser gemacht hat, wie man solche Dinge eventuell vermeiden kann oder, sag mal so, die Dinge, die so eine Erkrankung, oder ich sag mal Dysfunktion, eine Erkrankung in dem Sinn ist es ja gar nicht, weil es nicht außerhalb vom wirklichen Leben, außerhalb vom Gitarrespielen eine große Rolle spielt, aber was die Ursachen sind dafür, welche Fehlverhalten das sind und dass die manchmal auch bei Leuten, die jetzt vielleicht keine fokale Dystonie haben oder keine spezielle Musikererkrankung haben, wie eine Sehnscheidentzündung oder Karpaltunnelsyndrom oder was es eben alles gibt, aber trotzdem Probleme haben, trotz vielen Übens über gewisse bestimmte Hürden oder Barrieren zu kommen. Und wenn man dann eben sich mal mit dem ganzen Bewegungsapparat auseinandersetzt, was neurologisch passiert, was für Prozesse in Gang gesetzt werden, unterbewusst, von denen man eigentlich gar nichts weiß und die man erstmal lernen muss, wahrzunehmen und zu adressieren, das kann also auch Leuten, sage ich mal, die jetzt keine fokale Dystonie haben, helfen, bestimmte Dinge, von denen sie vorher nur träumen konnten, die zu spielen, dass sie die dann tatsächlich auch spielen können.
Okay.
Weil man einfach das Üben, es ist eben so, ne? Wenn man Ihr wisst es selber, wenn man 16 ist, dann übt man halt den Kopf durch die Wand und 8 Stunden am Tag und Hauptsache so oft wiederholen, wie es geht. Und dann denkt man, dass man so schnell wird, wie es geht. Und wenn man älter wird, dann übt man mehr, wie sagt man auf Deutsch? Also mein Therapeut sagt auf Englisch immer mindful. Das heißt,
bewusster.
Genau, du schaust halt, warum kann ich das jetzt nicht spielen? Was genau ist das Problem? Man isoliert das Problem. Ja. Genau, und anstatt, dass man es einfach 100-mal wiederholt mit dem gleichen Fehler, ändert man eben einfach die Fehlstellung, die man vielleicht hat. Oder schaut sich an, welche Muskelgruppen sind hier aktiv, welche Bewegung geht vor sich und kann dann, wenn man älter ist, übt man, also ich übe es nicht mehr so viel wie mit 16, aber ich würde mal sagen, dass heutzutage im jetzigen Alter und mit meinem jetzigen Bewusstsein eine Stunde üben effektiver sein kann als 8 Stunden, wie ich 16 war. Einfach weil man viel bewusster an die Problemstellen eben auch rangeht. Ja. Und wie gesagt, das mit der fokalen Dystonie ist eine Krankheit, die relativ, sage ich mal, jung und unerforscht ist. Also jung ist er nicht, aber sie ist erst benannt seit vielleicht 30 Jahren, 30, 40 Jahren. Mein Arzt, der Dr. Altenmüller aus Hannover, der hat rückwirkend den Robert Schumann diagnostiziert aus Briefverläufen, die der Robert Schumann mit seiner Mutter hatte.
Ach,
wo er beschrieben hat, also dass der Finger sich eindollt und man sieht auch ein bisschen die Persönlichkeit von ihm und sein Verhalten, das damit reinspielt und die emotionale Reaktion. Und das heißt, es scheint schon, natürlich gibt es schon seit der Zeit, wo Musiker intensiv üben, aber die Tatsache, dass es einen medizinischen Begriff hat, das ist eben erst seit 30, 40 Jahren so. Und man weiß eben auch noch relativ wenig darüber. Deswegen gibt es auch noch kein Wundermittel, sage ich mal, das einfach von heute auf morgen das Problem jetzt einfach irgendwie löst. Also in meinem Fall, ich bekomme regelmäßig Botox-Injektionen in die Beugemuskulatur von meinem Mittelfinger, weil er sich eben aus zwei Gelenken zurückzieht. Und was dieses Botox macht, das schwächt die Beugemuskulatur. Und wenn dann der Fehlimpuls aus dem Gehirn kommt, dann können die Muskeln diesen Einrolleffekt nicht so stark ausüben. Also ist zwar nicht so, dass ich dann 100% wie vor der Erkrankung die Kontrolle habe, aber deutlich besser als ohne natürlich. Also das ist eine medizinische Variante, die in Maßen, sage ich mal, hilfreich sein kann. Aber ist natürlich keine Wunderwaffe, die jetzt von heute auf morgen das Problem auflöst.
Und wie hast du das, so sage ich mal, das erste Mal so richtig bewusst wahrgenommen, dass da was nicht stimmt?
Ja, also wann war das? Also es ist wirklich schwer zu sagen für mich, weil wenn ich mich jetzt zurückerinnere mit dem jetzigen Wissen, dann erschließen sich mir plötzlich Dinge, die sogar schon Ende der 90er, wo ich Probleme hatte, wo ich damals bewusst war. Aber das erste Mal, wo ich bewusst gemerkt habe, oh, diese Fingerkombination, die funktioniert so nicht, das muss gewesen sein, als wir die Cosmogenesis von Obscura aufgenommen haben. Das war 2008. Und wir hatten vorher ein Demo gemacht. Und ich hatte auf dem Demo ein Solo gespielt und da hatte ich so ein Legato gespielt mit Finger 1, 2, 4, also Zeigefinger, Mittelfinger, kleiner Finger. Und ich habe das gleiche Solo für die Platte nochmal neu aufgenommen und habe auf einmal gemerkt, oh, der Lauf, der funktioniert auf einmal so nicht mehr, obwohl ich den, sagen wir, 6, 7 Monate vorher problemlos spielen konnte. Und dann habe ich damals noch, okay, ich habe die Hand ein bisschen gedreht, dann ging es teilweise, aber auch nicht mehr so kontrolliert, und dann habe ich den Lauf geändert und habe es dann mit Tapping gespielt, aber ich habe mir nicht weiter viel dabei gedacht. Also ich dachte, okay, vielleicht weil ich jetzt ein bisschen weniger Legato geübt habe die letzte Zeit und muss das wieder mehr üben. Habe das dann mehr geübt und dann wurde das aber auch schlimmer. Ich habe dann mal die ersten Touren gespielt und dann habe ich so gemerkt, oh, der Finger, der kommt nicht mehr runter an der Stelle, wo er soll. Wenn ich also den Zeigefinger, Mittelfinger, kleiner Finger gespielt habe, hat er manchmal nicht mehr getroffen, während wir auf Tour waren. Und dann habe ich angefangen, auf Tour die Fingersätze zu ändern. Also, dass ich alles, was 1, 2, 4 war, habe ich dann mit 1, 3, 4 gespielt zum Beispiel. Und wir hatten unglaublich viele Touren zu der Zeit. Also es ging Schlag auf Schlag von der einen Tour zurück, paar Wochen Pause, gleich die nächste Tour, Festivals, neue Platte aufnehmen. Dann waren wir 2010, haben wir dann wieder Touren gehabt. Und dann habe ich das Einrollen bemerkt, dass der Finger sich eben einrollt. Und immer noch gedacht, okay, das muss ich einfach durch mehr Kontratraining, durch mehr Üben einfach entgegenwirken. Yeah. Und dadurch habe ich es natürlich auch immer schlimmer gemacht. Und ganz schlimm war es dann, da hat man dann 2011 eine Südostasien-Tour mit Obscura und haben dann in Jakarta gespielt. Und ich kann mich noch erinnern, so die ersten 3 Songs lief es ganz okay und ab dem 4. Song hat sich meine Hand komplett eingeloggt und die Finger haben also überhaupt nicht mehr reagiert, egal was ich für Signale geben wollte. Ich konnte mich dann noch irgendwie durch den Gig durchfaken. Ich habe dann danach zu den Jungs gesagt, Jungs, ich packe das nicht mehr, ich höre auf, irgendwas stimmt mit meiner Hand nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Ich war ja vorher auch hier in Deutschland schon bei anderen Ärzten, die immer gesagt haben, naja, vielleicht ist das ein Karpaltunnelsyndrom, aber direkt erkennen können das nicht und das ist eigentlich, von Fokaldystonie wusste gar keiner was. Und dann hat der Linus, unser Bassist, dem sein Vater war sehr lang der Dirigent im Bayreuther Orchester. Und der Linus hat ihn von Jakarta aus übers Handy seinen Vater angerufen und hat die Symptome geschildert, die ich habe. Und sein Vater hat sofort gesagt, ah ja, ganz klar, vokale Dystonie. Das hatten bei ihm im Orchester schon sehr, sehr viele. Und hat dann gleich mir eine Therapeutin genannt, den Dr. Altenmüller. Ich habe dann von Jakarta aus meinen Vater angerufen und gesagt, ich muss dann, sobald ich von der Tour zurück bin, muss ich nach Hannover. Mein Vater hat dann einen Termin gemacht und dann direkt nach der Tour, also 2 Tage, nachdem ich heimkam, nach Hannover gefahren. Und dann wurde ich da eben auch diagnostiziert. Und das war dann, sage ich mal, schon ein bisschen eine Erleichterung, weil ich natürlich wusste, okay, das ist tatsächlich jetzt das Problem. Es ist einfach, dass ich jetzt irgendwie zu blöd bin und irgendwas falsch mache. Sondern es ist tatsächlich diese Erkrankung, die es gibt. Und dann ging natürlich diese ganze Reise los, sage ich mal, da, wo ich mich dann mit möglichen Therapiemaßnahmen und so weiter auseinandergesetzt habe.
Aber es war doch bestimmt direkt erstmal so ein Schock, wo man das dann so hört, was ist das jetzt?
Das war die Hölle, also das war echt total. Vor allem, weil auch damals wir kamen von der Südostasien-Tour zurück und hatten dann gleich 4 Wochen später eine US-Headlining-Tour, die 6 Wochen ging. Und eigentlich war, okay, die Diagnose, du hast es, das, was du früher gemacht hast, das geht so nicht mehr. Und ich dann, Jungs, ich kann die Tour nicht spielen. Aber dann war es so, da waren ja sind ja schon finanziell in Vorleistung gegangen. Mhm. Die Verträge waren schon unterschrieben. Dann haben wir verschiedene Leute gefragt. Damals hat man Jeff Loomis angefragt, das weiß ich noch, ob er die Tour spielen kann. Der konnte nicht. Den Ryan Knight von Black Dahlia Murder hatten wir gefragt. Und am Ende hieß es dann, also entweder wir spielen die Tour oder müssen halt absagen. Und dann haben wir halt mega Schulden. Und dann habe ich halt die Tour gespielt, so gut es halt ging. Ich habe halt Sachen verändert, abgeändert, vereinfacht. Ich habe dann meine Technik etwas schon angefangen umzustellen, aber das ist natürlich nicht so, dass du deine Technik von heute auf morgen einfach umändern kannst. Das ist ein längerer Prozess, den du brauchst. Und das war auch was in den Jahren danach, sage ich mal, habe ich mir erstmal die Zeit genommen, das wirklich konkret alles umzuüben und so. Damals musste das natürlich Schlag auf Schlag gehen. Und dann, du weißt ja auch, okay, je mehr du übst, je mehr Belastung du ausübst, umso schneller verschlimmert sich die Krankheit. Das kann dann auch sein, bei vielen weitet sich dann auf andere Fingergruppen zum Beispiel aus. Und du kannst dann irgendwann gar nicht mehr spielen. Also es ist immer so eine Gratwanderung. Ja, wie weit, was kann ich jetzt auf mich nehmen, was kann ich dem Körper jetzt zumuten? Und es ist natürlich bis heute so eine Gratwanderung, wobei ich natürlich heute viel, viel mehr darüber weiß und glaube, dass ich das viel sicherer unter Kontrolle habe. Also ich kann viel eher die Warnsignale erkennen und weiß beim Üben jetzt viel eher, okay, hier ist eine Grenze, da musst du jetzt aufhören. Habe ja auch einiges schon wieder, sage ich mal, wiedererlangt. Also meine Dystonie, die ist zwar noch da, aber die ist nicht mehr so schlimm, wie sie jetzt vor 10 Jahren war, was ich sicherlich auf die richtigen Therapiemaßnahmen, sage ich mal, zurückführte.
Sehr gutes Stichwort mit dem Warnsignalen, ne? Dass man lernt, auf seinen Körper zu hören. Also ich finde, das ist so ein Ding, der Körper sagt einem schon eine ganze Menge, man muss nur genau hinschauen.
Ne? Das ist, glaube ich, auch so ein, was du vorhin schon gesagt hast, dieser Punkt, okay, das habe ich doch mal besser gespielt. Okay, vielleicht liegt es daran, weil ich jetzt in letzter Zeit nicht gut genug geübt habe oder nicht viel genug geübt habe. Ist schon so ein Punkt, weil es ist ja auch ganz oft eigentlich, also im Regelfall ist es doch so, wenn man was nicht erarbeitet, eine Zeit lang geübt hat, dann bleibt diese Fähigkeit ja auch oft noch erstmal einen langen Teil wirklich da. Ja. Also, das, wenn wirklich was drin ist, ein Lauf drin ist, wo man weiß, den kann ich ohne Probleme spielen, unaufgewärmt, dann geht das nicht so schnell weg eigentlich in der Regel auch so.
Richtig.
Sich dann zu denken, ich muss noch mehr üben, hätte auch von mir sein können.
Ja, ich glaube, das hat jeder, der auf einem hohen Level spielt, hat das irgendwann mal durch. Also vokale Dystonie gibt es zum Beispiel auch nicht bei Leuten, die jetzt nur Power Chords und Punkrock spielen. Also es kommt wirklich nur, wenn du jetzt viel übst. Und ich sag mal so, es gibt ja noch andere Musikererkrankungen. Es gibt das Karpaltunnelsyndrom, was viele haben. Es gibt Leute, die chronische Sehnscheidentzündung haben. Aber das sind trotz allem meiner Meinung nach immer das gleiche Fehlverhalten, das man da hat. Und das wirkt sich halt zum Teil so aus und zum Teil so. Aber Leute, die, sag mal, regelmäßig Sehnscheidentzündungen bekommen, das ist schon auch ein Warnsignal, dass da irgendwas nicht richtig läuft und die irgendwas ändern müssen. Entweder in ihrem Verhalten, was das Üben angeht, oder in ihrem, in der Awareness, also im Bewusstsein über den Körper, über die Bewegungen. Ja? Und das war für mich auch in der Therapie ein großer Schritt in die richtige Richtung, sage ich mal, wo ich das Ganze gelernt habe, in den Griff zu bekommen und zu verbessern und zu verhindern, dass es sich verschlimmert. Das ist das ganze Thema der... Im Englischen sagt man Somatics, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen sagt, aber das ist das Körperbewusstsein. Es gibt verschiedene Techniken, zum Beispiel die Feldenkreistechnik oder die Alexander-Technik, wo man erstmal lernt, den kinästhetischen Sinn wahrzunehmen, das heißt die Muskelspannungen, wo sind die aktiv, was sagt mir mein Körper. Ich habe dann viele Jahre Bodymapping-Therapie gemacht. Bodymapping, da lernst du im Prinzip über die ganzen Knochen, die du im Körper hast, über die ganzen Gelenke, welche Muskelgruppen sind aktiv, wenn du irgendwas spielst. Also wenn wir das Gitarre spielen, man spielt ein Legato, dann hat man oft den Fehler, was auch meiner Meinung nach viel an diesen Untersetzvideos liegt, dass man sich nur auf die Finger isoliert und komplett außer Acht lässt, was im Rest vom Körper passiert. Und viele Leute machen den Fehler, alles bleibt komplett starr und nur die Finger machen irgendwie die Bewegung. Man muss aber bewusst sein, okay, das Signal kommt von hier, was sind die ganzen Muskelgruppen, wo die ganzen Neurotransmitter irgendwie die Signale geben. Ja, und der Hals ist wichtig, die Schultern sind wichtig. Das heißt, sobald der Hals verspannt ist oder Verspannung in der Schulter ist oder im Oberarm, kannst du die Verspannung im Finger schon gar nicht mehr lösen. Ja. Und dann spielst du halt mit einer hohen Verspannung. Und dann muss man auch wissen, okay, wo kommen Verspannungen her? Also, und da gibt es zum Beispiel viele Therapeuten, die versuchen, eine Vorhaltestonie nur über den emotionalen Ansatz aufzulösen, was die halbe Wahrheit ist, meiner Meinung nach, aber es ist übersimplifiziert. Also die Leute sagen dann, ja, arbeite einfach an deinen Emotionen, befreie dich von Angst und Stress und dann funktioniert es wieder. Nur die Wahrheit ist ja, du kannst ja nie in deinem Leben dich komplett davon befreien. Irgendwas Schlimmes kann dir immer passieren. Es kann immer sein, du spielst eine Show vor 20.000 Leuten und bist nervös, hast eine gewisse Angst. Die Wahrheit liegt, glaube ich, darin, das wahrzunehmen, sich dann das Bewusstsein zu lernen, okay, ich spüre jetzt das, was löst das in meinem Körper aus, wo beginnen die Verspannungen, und dann anstatt darauf zu reagieren, darauf zu antworten und dann eben zu lernen, diese Verspannungen zu lösen. Man sagt, okay, ich bin jetzt nervös, ich habe jetzt vielleicht, oder ich habe jetzt vielleicht privat gerade die und die schwere Situation, das ist mir bewusst, das löst in meinem Körper die und die Verspannungen aus und die gehe ich jetzt an und löse die auf. Ich kann ja nicht, das ganze Leben ist ja nicht immer einfach nur alles Friede, Freude, Eierkuchen, alles easy, so ist es ja nicht. Nee. Aber man muss sich halt bewusst sein, okay, wie wirkt sich das auf meinen Körper aus, wie wirkt sich das auf mein Spiel aus, wie kann ich das eben angehen? Also das spielt natürlich mit rein und der Punkt ist eben, Emotionen wie, sage ich mal, Angst oder Stress, Nervosität, die lösen dann im Gehirn gewisse Neurotransmitter aus, die gewisse Verspannungen auslösen, oftmals bevor das in unserem Bewusstsein ist. Mhm. Und in der Meditation oder in der Zen-Philosophie lernt man ja diesen ganzen Prozess zu verlangsamen und dann eben so sehr zu verlangsamen, dass man es adressieren kann. Ich sag mal, im Bezug auf Gitarre, wenn ich jetzt 14 Noten pro Sekunde spiele, habe ich natürlich keine Zeit, den Prozess jetzt irgendwie zu verlangsamen. Man muss das natürlich dann separat in einem richtigen Slow Motion quasi trainieren. Also ich mache oft solche Sachen, dass ich zum Beispiel den Zeigefinger an der Gitarre lege, als ob ich ein Legato spielen will. Also bei irgendeiner Figur, die nicht geht, sag mal 18, 12 Legato zwischen kleiner Finger, Zeigefinger, Mittelfinger, so eine Richie Kotzen, Satriani-Figur. Und dann lege ich mal den Zeigefinger hin, als ob ich das spielen will, ohne das aber dann zu spielen. Dann höre ich schon auf meinen Körper, merke ich schon, okay, dann merke ich schon, wie die Verspannung im Hals beginnt und die Schulter höher wird, die rechte. Und dann merke ich, okay, hier löst sich irgendeine Verspannung schon aus.
Also kurz mal zu dir, du legst einfach den Zeigefinger hin,
genau,
bereitest dich vor, wie als ob du spielen würdest, spielst es aber nicht.
Genau.
Gehst gedanklich genau. Schon mal quasi dieses Lick durch.
Genau, du verlangsamst das quasi in Ultra-Zeitlupe. Und das habe ich gelernt aus dem Buch Zen in der Kunst des Bogenschießens. Da geht es eben auch darum, dass ein Europäer in Japan das Bogenschießen lernen will mit einem Zen-Meister. Und der lässt ihn eben lange Monate oder Jahre sogar nur den Bogen halten, ohne dass er den Schuss ausüben darf. Er sagt ihm, nein, du bist noch nicht weit genug, du bist noch, er spricht immer von dem um Nebenabsichten unbekümmerten Herz. Also, dass du nicht weiter denkst, oh, wenn ich das jetzt versemmel, passiert das, und dann denkt der das, und dann habe ich da aber die Show, und das sind ja all diese ganze Prozesse, die da unbewusst ausgelöst werden. Das ist eine Art Meditation, wo du das verlangsamst, so langsam, egal wie langsam es ist, dass du es eben angehen kannst. Und wenn es eine Minute dauert oder zwei, bis du diese Spannung auflösen kannst, das ist aber der Weg in die richtige Richtung. Du legst den Finger hin, dann guckst du, okay, kommt jetzt die Verspannung, wie kann ich die adressieren? Ich versuche, die aufzulösen. Dann lege ich den zweiten Finger hin, aber weiter gehe ich nicht. Ich sage mir, okay, ich will das jetzt heute eigentlich gar nicht spielen. Und das ist so ein längerer Prozess. Man muss sich das vorstellen wie so ein Grashalm, der sich ganz langsam durch so einen Felsblock seinen Weg bahnt. Das gibt es ja auch, das sieht man ja öfter. Ja, und ist natürlich schwer bei der Dystonie oder bei solchen Erkrankungen, weil du natürlich nie hundertprozentig weißt, habe ich dann jetzt das Erfolgserlebnis oder nicht. Und gerade wenn du natürlich eine Karriere hast, wie das bei mir auch der Fall ist, kannst du nicht einfach sagen, ich mache jetzt 20 Jahre Slow-Motion-Training. Also kannst du schon, dann musst du die Karriere aufhören. Wer weiß, ob du in 20 Jahren nochmal anknüpfen kannst oder da überhaupt noch lebst. Also das sind solche Überlegungen halt. Bei mir, ich versuche halt so einen Mittelweg zu gehen. Natürlich kann ich, wenn ich jetzt eine Live-Gig spiele, dann muss ich manchmal mit Fehlstellungen spielen. Oder wenn ich aufnehme, aber ich weiß dann eben auch, okay, vor der Show oder nach der Show mache ich immer wieder diese Body-Mapping-Übungen, wo ich mich auf meine Muskelspannung versuche zu adressieren, mache immer wieder dieses Slow-Down-Training, auch auf Tour über den Tag verteilt. Wenn ich Zeit habe, auch beim Üben immer wieder zu Hause Pausen, dann einfach mal auf den Boden legen, gucken, wo sind die Spannungen gerade aktiv, Ja, und dann auch einfach immer wieder dieses Slowdown-Training zwischendurch machen, um das Ganze halt so gut wie möglich in Balance zu halten. Also ich sag mal so, ein Therapeut, der nur darauf aus ist, jetzt die Vokalzone aufzulösen, der wird natürlich sagen, keine Platten mehr machen, keine Gigs mehr spielen, nicht mehr unterrichten, ist klar, aber das ist halt so eine Überlegung. Also das,
aber ich sag, es ist ja auf der anderen Seite, das finde ich gerade ganz spannend, man kann ja auch so Übungen nutzen, um, ich sag mal, ein bisschen präventiv
zu sein. Absolut,
so ein bisschen,
absolut.
Weil das ist auch so etwas, ich sitze halt auch oft hier und überlege mir halt einfach, was kann ich denn jetzt noch üben? Außer wenn der Christian mal wieder Musik schreibt, dann weiß ich, was man muss. Aber sonst sitzt man ja überlegt, ja, und dann geht man auf ganz extreme, ich sag mal, Kleinigkeiten, die vielleicht ein bisschen zu extrem sind. Das liegt noch 2-3 BPM schneller oder das.
Genau.
Aber statt da mal hinzugehen, einfach mal eben sowas zu machen, wirklich sich mal Bewegungen noch bewusster zu machen und Bewegungen langsam in Zeitlupe bewusst zu machen.
Ja.
Das finde ich gerade sehr interessant. Das, glaube ich, schaue ich mir mal für meinen Übungsplan an.
Das sind wir ja auch wieder bei dem Thema, selbst wenn man jetzt keine Erkrankung hat oder keine Musik, kein, sagen wir mal, Problem in der Art hat, wie ich vorhin schon erwähnt habe, es gibt dann ja trotzdem Dinge, wo man nicht weiterkommt. Und dann ist anstatt das 1000-mal zu wiederholen, der Weg, mal sich bewusst zu machen, welche Abläufe passieren in meinem Körper, wie kann ich die adressieren und dann kann es tatsächlich sein, dass man Dinge, die halt vorher nicht gehen. Ich meine, ich sag mal so, dieses, was der Joe Grady macht mit diesem, das ist ja was relativ Ähnliches. Das ist relativ ähnlich. Also er schaut dann ja auch sich an, das ist ja auch eine Art Bodymapping, wo er anschaut, welche Muskelgruppen sind quasi aktiv. Und gut, das können die Zuhörer jetzt nicht sehen, aber ich habe ja dieses Buch mal mitgebracht. What Every Musician Needs to Know About the Body von Barbara Cornable. Gibt es auf Amazon, kann ich empfehlen. Also da sind ganz viele Grafiken halt drin, vom Skelett, wo halt dann auch beschrieben ist, welche Muskelgruppen sind aktiv, wenn du was spielst. Da wird auch ein bisschen Alexander-Technik gelernt. Das ist zum einen präventiv gut für Leute, die Angst haben, weil sie halt viel üben, so eine Erkrankung zu bekommen. Oder Leute, die vielleicht merken, sie sind gerade in so einem Breaking Point. Oder auch einfach Leute, die merken, sie haben jetzt so ein Top-Level erreicht und kommen trotz ihrem Üben da gerade nicht mehr drüber weg.
Mach mal einen Link rein.
Also ist extrem hilfreich. Also ich glaube auch zum Beispiel, dass es verschiedene Dystonien sind ja immer unterschiedlich. Also bei mir ist es halt nur der Mittelfinger. Es gibt Leute, bei denen rollt sich die ganze Hand ein. Es gibt Schlagzeuger, bei denen sind es dann die Füße. Es gibt Geiger, bei denen es so extrem ist, die sehen nur ihr Instrument. Der Fehlimpuls wird ausgelöst und der ganze Arm fängt an, unkonzentriert auszuschlagen. Also das gibt ganz extreme Fälle. Bei Victor Wooten ist es zum Beispiel so, hat er erzählt, dass er seinen Bass sieht. Genau, und schon merkt er komplett diese Reaktion. Ja, und ich glaube halt, dass es auch ganz viele unterschiedliche Verläufe gibt, auch Leute, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie das haben. Wenn du bestimmte Musiker anguckst, die eine recht verkrampfte Handhaltung haben beim Spielen, aber trotzdem irgendwie klarkommen damit. Oder aber siehst, irgendwas stimmt da nicht. Und ich glaube, da gibt es einige Leute, die vielleicht sehr, sehr milde Verläufe haben, aber die eben auch so ein Problem eben haben, ohne dass es jemals diagnostiziert worden ist. Und beim Üben ist natürlich auch so, man darf zum Beispiel auch nicht, das ist auch ein Fehler, den ich gemacht habe früher, angenommen, man übt das Legato, einfach 4 Stunden am Stück das gleiche Lick üben und durch den Schmerz durch und so weiter, sondern besser ist, ich übe 15 Minuten meinetwegen Legato-Technik, mache 5 Minuten Pause, dann übe ich vielleicht 1/4 Stunde Blues-Phrasing. Dann mache ich Pause, dann übe ich 1/4 Stunde Arpeggios. Dann mache ich Pause, dann übe ich Chord Voicings. Ja, das heißt, dass das ganze Üben, sag ich mal, all-inclusive ist. Dass es nicht nur auf eine Technik, auf einen Bewegungsablauf fokussiert ist, sondern dass es das ganze Musikmachen an sich beinhaltet. Das halte ich für sehr, sehr wichtig.
Da hätte ich mal eine Frage zu, weil ich versuche auch durchaus manchmal auch in diesen Schmerz ein bisschen rein zu üben, aber die Masse, habe ich das Gefühl, macht viel aus, weil es gibt auch Bewegungen, Christian schüttelt schon im Kopf, es gibt Bewegungen, gerade in der Geschwindigkeit, und das merke ich auch bei Schülern, wo natürlich, wenn du schnelles Picking machst, das spannt sich hier auch erstmal an, weil du die Bewegung nicht kennst, oder hier schnell spielst, spannt sich hier das schon an, weil du die Bewegung nicht kennst.
Ja.
Da würdest du sagen, in sowas schon reingehen, aber wirklich nur dann vielleicht 1 oder 2 Minuten, macht das vielleicht die Masse aus? Oder also, würdest du auch sagen, sobald sich was anspannt, sofort aufhören? Oder muss man manchmal auch in diese Anspannung gehen, um so eine gewisse Technik und Bewegung auch erst zu erlernen?
Also da wird es philosophisch. Also in meiner Bodymapping-Therapie, da hat mein Lehrer immer unterschieden zwischen Spannung und Arbeit.
Okay.
Also das heißt, Spannung ist ein unbewusster Prozess, was das eigentlich nicht da sein soll, gegen das man vorgeht. Und dann geht es aber auch Arbeit. Das heißt, eine gewisse Kraft, die ich aktiv aufbringen muss, aber nur in dem Maße, wie weit ich eben gehen darf. Und den Grenzpunkt zu erkennen, wo es von Arbeit in Spannung übergeht, Das muss man eben erlernen und das erlernt man eben durch das sogenannte Body Mapping oder Alexander-Technik, wo man den kinästhetischen Sinn, denn der kinästhetische Sinn ist das Signal, das die Muskeln dem Gehirn geben. Wo ist jetzt Spannung vorhanden? Das muss man erstmal erlernen, das zu spüren. Und ich glaube, das, was du eben meinst, dass man mit einer gewissen Kraft dann eben spielt, das ist schon, das muss man natürlich, diesen Grenzpunkt muss man erwischen, aber man muss eben vorsichtig sein, dass es nicht in Spannung übergeht und das lernst du, indem du ja lernst, auf das zu hören, was dir deine Muskeln eben sagen. Aber ich sag mal, Schmerz an sich, also richtig schmerzaktiv, das ist ein Warnsignal.
Vielleicht ist das ein bisschen so wie beim Sport, sag mal, wenn du trainierst und bestimmte Hanteln bewegst, dann auch bis zum gewissen Punkt und dann musst du aber aufhören, sonst
übersäuert. Genau, aber auch beim Sport ist das auch so, dass ein Muskel halt aber auch nur wachsen kann, wenn du den halt wirklich auch, natürlich, ich sag mal, einen
Impuls bis zum gewissen Punkt.
Und auch da sind wir wieder bei dem Punkt, auch da musst du lernen, viele Muskeln sind oftmals unnötigerweise aktiv. Das lernt man über das Body Mapping. Also wenn wir sitzen, haben viele Leute, bei mir war das lange Zeit so, ist vielleicht zum Teil noch so eine Spannung im Rücken. Ja, wenn man denkt, okay, der Rücken, der muss mich jetzt ja stützen, wenn ich sitze. Aber in Wahrheit tut unser Knochenbau das schon machen. Das heißt, man muss lernen, nur die maximale Muskelaktivität aufzubringen, die tatsächlich nötig ist. Und andere Muskelgruppen, die nicht gebraucht werden für den Vorgang, zu lösen. Und oft ist es so, ich sehe es oft, habe es oft bei Live-Videos schon mehr gesehen, es hat auch mein Therapeut dann gesagt, ich spiele sehr rückenorientiert, also ich gehe oft dann so nach hinten, dann ist ganz viel Anspannung in den Rückenmuskeln, wenn ich irgendeine schwere Sweeping-Figur spiele oder so. Aber diese ganze unnötige Anspannung, die hält mich ja davon ab, das hier locker machen zu können, weil ich ja diese ganze Kraft, die gar nicht benötigt ist, auch noch zusätzlich aufbringe. Das heißt, um, sagen wir mal, möglichst effortless, also möglichst mühelos spielen zu können, sollte man eigentlich nur maximal die Muskelspannung aufbringen, die absolut nötig ist und alle unnötige Muskelspannung oder allen unnötigen Kraftaufwand versuchen zu eliminieren, unabhängig davon, ob man nur eine Dystonie hat oder nicht. Ja. Und ich denke, das ist bei allen Leuten, die sehr relaxed spielen, ist das eigentlich der Fall.
Kannst du noch ein bisschen darauf eingehen und praktische Beispiele geben, was man vielleicht unter dieser Alexander-Technik oder dieses Body Mapping versteht? Weil ich sag mal, die Alexander-Technik, das ist so ein Begriff, den man schon ein paar Mal gehört hat, aber ich glaube, der ist eher praktiziert bei sowas wie Klavierspieler, Geigenspieler, weil da auch dort natürlich in der Musik eine Virtuosität, einen höheren, ich will jetzt nicht sagen Stellenwert, aber auf der Gitarre hast du halt auch eben viele, die nur Akkorde spielen und nie das Level machen wie jetzt ein klassischer Pianist. Richtig. Aber ich glaube, das ist für alle wichtig, einfach sich mit sowas mal ein bisschen auseinanderzusetzen.
Genau, also mein Problem am Anfang war auch, als ich dann die ersten Therapiestunden hatte, war das für mich vom aktuellen Gitarrespielen viel zu weit weg. Also ich habe gar nicht verstanden, was soll das mit meinem aktuellen Problem zu tun haben. Mhm. Und es hat echt Jahre gedauert, bis ich diese Connections gemacht habe und das intuitiv verstanden habe. Also mal in den ersten Stunden legt man sich einfach auf den Boden, auf den Rücken und dann heißt es, okay, jetzt, so als ob du dich ins Bett legst. Im Grunde auf dem Boden ist es besser, weil du eben eine harte Oberfläche hast. Und dann heißt es, okay, jetzt erzähl mal, wo du Muskelspannung hast. Und dann denkst du, okay, du bist entspannt, aber dann sagt zum Beispiel der Therapeut, nee, also hier deine Schultern sind noch viel zu hoch. Das heißt, du hast dann so eine gewisse, bei Leuten, die so eine gewisse Nervosität haben, wenn sie andere Leute treffen oder nervös sind oder so, Vorstellungsgespräche haben viele Leute, dass die Schultern so nach oben gehen. Ja? Und das ist so eine gewisse Grundanspannung und das ist man sich oft gar nicht bewusst. Und in der Alexander-Technik oder Feldenkrais lernst du dann, okay, Moment, hier ist noch Spannung, die unnötig ist, die muss ich jetzt erstmal versuchen aufzulösen. Ja, das sind so typische Alexander-Technik-Übungen, dass ich sage, okay, ich lege mich auf den Boden und beobachte, wie fühlt sich meine Halsmuskulatur an? Ist hier eine Spannung vorhanden oder ist mein Hals möglichst frei und gelöst? Und das muss man erstmal lernen, die Signale wahrzunehmen und dann das zu adressieren. Andere Sachen zum Beispiel sind, bei der Gitarre ist es oft so, wenn Leute beim Bodymapping, sage ich mal, das Bodymapping zeigt dir, okay, welche Muskelgruppen sind aktiv, wenn ich irgendwas spiele. Und viele Gitarristen machen den Fehler, bei vielen Leuten, die eine sehr verkrampfte Handhaltung haben, siehst du, dass das Daumengelenk zum Beispiel hier sehr prominent ist. Der Daumen geht aber eigentlich bis zum Handballen hier runter. Also wenn der Daumen richtig gemappt ist, geht er eigentlich bis hier hin. Bei vielen Leuten ist er, was bei mir so war, da falsch gemappt und er geht nur bis zum zweiten Gelenk. Und dann habe ich hier eine andauernde Anspannung da, die mich davon abhält,
du meinst jetzt quasi, wenn man den Hals hält, das ist natürlich dann auch schwierig, in Worte zu fassen, weil die Zuhörer das ja auch nicht sehen können.
Genau.
Aber wenn man den Hals hält, dass das Gelenk, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden.
Also der Daumen hat ja, also ich habe hier, wo der Daumennagel ist, ich habe hier das erste Gelenk, wenn man den Daumen einknickt, und dann hat man das zweite Gelenk hier unten. Und dann gibt es aber noch ein drittes Daumengelenk, das dann da ist, wo der Arm in den Handballen quasi übergeht. Also wenn man Daumen bewegt, der Daumen, das ist dieser ganze Apparat. Das ist nicht nur das, stimmt, der Finger, stimmt, den man vorne sieht. Man sieht immer, man hat aber, wenn man den Daumen nur als das gemappt hat und dieser ganze Rest nie, sage ich mal, flüssig mitbewegt wird, wenn ich irgendwas Komplexes spiele, habe ich da eine andauernde Anspannung, die mich natürlich davon abhält, möglichst relaxed die Finger dahin zu bringen, wo sie hingehen müssen. Das ist zum Beispiel Bodymapping. Ja? Das nennt, also mein Therapeut nennt es immer die kleine Fingerorientierung oder die Daumenorientierung. Und jemand, der sehr relaxed spielt, sagt man mal irgendwie Malmsteen oder Jeff Loomis, all diese Leute, oder Jason Becker früher, wo du siehst, die einen sehr natürlichen Bewegungsablauf haben, die haben unbewusst, das wissen die vielleicht gar nicht, würden die vielleicht bewusst gar nicht sagen können, ihre Bewegung auf der Seite vom kleinen Finger zentriert. Das liegt nämlich daran, wenn man Elle und Speiche nimmt im Unterarm, auf der Seite hier von der Elle, die ganze Kraftübertragung läuft eigentlich auf der Seite. Der kleine Finger, Leute denken immer, es ist der schwächste Finger. Wenn wir aber ein Seil nehmen würden und einer hält es zwischen dem kleinen Finger und dem Ringfinger und der andere zwischen Daumen und Zeigefinger, ist der, der es auf kleinem Finger und Ringfinger hält, hat immer mehr Kraft. Weil der ganze Kraftarm eigentlich auf der Seite läuft. Das heißt, diese ganze Bewegung dann eher um die Seite rum zu zentrieren. Also mein Lehrer sagt auch, er fände es eigentlich besser, weiß auch nicht ganz, was er davon halten soll. Er meint, er fände es eigentlich besser, wenn man auf der Gitarre die Finger 1, 2, 3, 4, was für uns Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger sind, wenn man das umgekehrt benennen würde, weil die 1 eigentlich auf der Kraftseite vom Arm quasi läuft. Oder beim Alternate Picking ist relativ eng. Im Alternate Picking sagen immer alle, du musst aus dem Handgelenk anschlagen. Wenn du aber das Handgelenk komplett ruhig halten würdest, so, da kannst du vielleicht Strumming machen, aber du kannst keine schnellen Picking-Läufe spielen. Was es eigentlich ist, ist Unterarmrotation. Ja.
Genau, das ist ja das, was Troy Grady auch
Genau, Troy Grady, das ist ein ganz typisches Beispiel, was Bodymapping eigentlich ist. Und wir wissen ja, Troy Grady, so lange gibt es das noch nicht. Das heißt, auf der E-Gitarre, im Rockbereich, ist es relativ jung, dieses Ganze. In der Klasse gibt es das schon ein bisschen länger. Bei der Geige wird zum Beispiel allein der Wechsel von der einen Seite zur anderen als eigene Technik schon thematisiert. Und die fangen jetzt eben auch erst an, in Musikhochschulen, sage ich mal, Kurse zu machen für Verletzungsprävention und solche Dinge.
Es gibt ja sogar Musikerambulanzen auch mittlerweile und sowas.
Ja, genau. Das, genau, also, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du jetzt weißt, ich habe da ein Problem und aber keiner kann es diagnostizieren und keiner kann es sagen, was ich da eigentlich machen muss, was ist die falsche Richtung, was ist die richtige.
Und das ist ja auch berufsabhängig. Also wie gesagt, bei Sportlern ist das ja schon so, da hast du deine Sportpraxen, da ist das Sport noch ein bisschen körperlich aktiver als Musik. Aber wir haben auch eine Aktivität im Körper und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns damit so ein bisschen
auseinandersetzen. Also, es gibt ja vokale Dystonien auch im Sport zum Beispiel. Es gibt einen Tischtennis-Weltmeister, der hatte perfekte Schlägertechnik, so ein Chinese, und sobald er den Ball gesehen hat, hatte ich das Dystonie ausgelöst, seine Hand hat sich verdreht und ihm ist der Schläger aus der Hand gefallen. Mein Lehrer, den ich für Bodymapping eben, bei dem ich lange Unterricht hatte, der hat dann zum Beispiel auch in Chicago die Baseballmannschaft gecoacht, zum Teil in der Hinsicht, weil da auch Leute gab, die eine Art Dystonie hatten. Es war gesagt, bei Sportlern ist es oft ein bisschen einfacher aufzulösen, weil der Bewegungsablauf nicht ganz so komplex ist. Auf der Gitarre zum Beispiel, wenn du sagst, ich spiele jetzt ein Bending, spiele jetzt mit dem Ringfinger, mein Zeigefinger und Mittelfinger stützen, dann release ich den Band und mache dann den Pull-Off vom Ringfinger auf den Zeigefinger. Das ist ein ganz komplexer Bewegungsapparat, der da eigentlich abläuft. Das fühlt sich für uns relativ einfach an, aber wenn man mal überlegt, was da eigentlich alles vor sich geht, ist es natürlich ultra komplex. Das ist deutlich komplexer als irgendwie einen Schlag auszuführen im Sport oder sowas. Ja? Ja. Deswegen ist es natürlich auch da deutlich schwerer aufzulösen, sage ich mal. Das Ganze.
Das heißt, es macht echt Sinn, eigentlich mal Licks zu nehmen, wirklich in Zeitlupe zu spielen, mal ganz genau beobachten.
Kleine Elemente packen.
Wie tut sich meine Hand bewegen, wenn ich den Finger löse oder in der rechten Hand genau mit dem Picking die Rotation und
ich würde sogar sagen, noch weiter, ich würde sogar sagen, auch beobachten, was passiert im Oberarm. Ich würde auch sagen, einfach mal sich selbst beobachten dabei, wo spüre ich jetzt noch Spannung im Moment? Ja. Ist hier irgendwelche eine Muskelgruppe unnötigerweise aktiv, die ich jetzt eigentlich gar nicht brauche? Daher kommt ja auch das Phänomen, dass Leute sagen, oh, daheim konnte ich das super spielen, daheim hat es noch geklappt, wieso, jetzt klappt es immer, kaum gehe ich auf die Bühne, versammle ich es dann. Ja, okay, weil sobald dann jemand auf die Bühne geht, kommt eine gewisse Nervosität, es führt zu einer gewissen Anspannung, es ist zusätzliche Muskelspannung, die den Körper davon abhält oder sich, sagen wir mal, leicht zu bewegen und die natürlich im Weg ist. Und da sind wir, das ist das Verhältnis zwischen Emotion und Körperspannung, was halt die Leute in der Zen-Philosophie, die haben das, diesen ganzen neurologischen Prozess, die packen das halt in andere Worte und verstehen das auf einer anderen Ebene, wo wir Europäer oft denken, oh, das ist jetzt irgendwie alles esoterisch und damit kann ich jetzt gar nichts anfangen. Eigentlich ist das sehr weit fortgeschrittene Neuropsychologie, die halt in sag mal, rituelle Worte gekleidet ist. Ja, aber das ist eigentlich das Verständnis, was in dieser Zen-Kultur eben schon da war, von dem Verhältnis von dem, zwischen dem dein emotionalen Empfinden, dem, was dein Gehirn quasi als Impuls aussendet und wie dein Körper darauf in Erwägung reagiert. Ja. Also das ist eigentlich sehr, 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 sehr tiefgründig, aber für uns als Europäer natürlich sehr oft zunächst mal schwer zu verstehen.
Ich glaube auch, das ist wichtig auf der anderen Seite, weil man hat auch ganz viele Spieler, die dann sagen, die haben vielleicht eine komische Körperhaltung oder irgendwas und sagen dann, ja, so ist halt mein Körper. Mhm. So ein bisschen auch darauf beziehen, so ist halt meine Anatomie. Ich kenne zum Beispiel Leute, die die Schulter sehr weit hochheben beim Picking zum Beispiel, ja, sehr hoch anheben und so. Dass man vielleicht da guckt auch so ein bisschen, ja, es ist dein
Körper. Und einem selber fällt es gar nicht auf, ne? Das ist nämlich auch so ein Ding.
Natürlich, also man muss der eigenen, jeder Körper ist individuell und das muss man mit einbeziehen. Es soll auf keinen Fall, soll es der Zuhörer auch nicht missverstehen, es soll auf keinen Fall dogmatisch sein, zu heißen, okay, wenn du relaxed spielen willst, dann muss das aussehen wie beim Inge Mansen oder beim Paul Gilbert. Das stimmt natürlich nicht, weil die Anatomie bei jedem anders ist. Aber Spannung, unnötige Spannung sollte möglichst nicht da sein. Ja. Also mein Kollege hier, der Flo von Alkaloid, der Sänger und Gitarrist, der hat ja lange Zeit in Spanien als Tanzbegleiter, als Flamenco-Gitarrist gearbeitet. Mhm. Und sein Lehrer hat ihm immer gesagt, nein, du musst den Daumen so halten, nicht so wie du selbst. Und das hat sich für ihn aber total unnatürlich angefühlt und er hat sich dann eben gezwungen, den Daumen zu halten. Am Ende hat er sich den Daumen damit kaputt gemacht und konnte kein Flamenco mehr spielen. Ja, da war doch nichts dagegen, wenn ich das erzähle.
Aber jetzt muss er Death Metal spielen.
Er hat dann auf Komposition umgeschwenkt und so, weil dann sein neues Standbein, seine neue Begeisterung, sage ich mal. Das heißt, er hat dann auch das dann gefunden. Aber das ist natürlich was Ähnliches. Jemand sagt, du musst es so und so machen. Dein Körper sagt dir, nee, das ist irgendwie, es fühlt sich nicht richtig an. Und der Lehrer sagt, doch, es muss genau so. Und da kommen natürlich solche Probleme. Deswegen gab es natürlich auch oft, in der Klassik gibt es Vokaldystonien auch deutlich, deutlich häufiger.
Und du siehst es ja
auch. Da wird weniger drauf eingegangen.
Ja. Es gibt so viele unterschiedliche Musiker, oder auch bei Gitarristen, andere Handhaltungen. Die halten das Pick anders und die spielen auch auf einem unglaublichen Niveau. Ne? Das
Marty Friedman. Richtig.
Ja, genau. Richtig. Zum Beispiel.
Richtig. Ne? Also solange sich das natürlich anfühlt, solange keine unnötige Spannung dabei im Weg ist. Und wie gesagt, das ist halt sehr wichtig, dass man diesen Unterschied zwischen Spannung und Arbeit, dass man den lernt zu verstehen. Also Spannung definiere ich jetzt mal als unnötige Muskelgruppen, die unnötigerweise aktiv sind. Mhm. Arbeit ist, oder das, was du gemeint hast vorhin, Justin, dass wenn man schnell spielt, eine gewisse Art, ich würde nicht sagen Schmerz, aber eine gewisse Art von Arbeit einfach spürt. Das sind halt die Muskelgruppen, die Arbeit, die man eben aufwenden muss. Ja? Aber nicht mehr als das, was nötig ist. Ich glaube, bei der Dystonie auch so ein Ausweg, das hat mir auch sehr viel geholfen zu sagen, der Druck, den ich jetzt im Zeigefinger ausübe, weil das ist ja das, was den Mittelfinger auslöst, einzurollen. Wo übe ich zu viel Druck aus? Was ist das Minimum an Druck, das ich brauche, dass der Ton noch da ist? Ab wo ist es zu viel? Einfach zu lernen, okay, das Maximum von Druck, was ich ausübe, genau den Punkt zu lernen, zu erwischen und eben nicht zu viel auszuüben. Und auch hier sind wir wieder dabei, wenn das Ganze in dem Buch Effortless Mastery zum Beispiel, das ist wieder auch unter Musikern, hier gelesen habe ich hier von Kenny Werner, da ist das siebte Kapitel, das nennt sich Teaching Through Fear oder so ähnlich. Fear-based Coaching. Das heißt also, Lehrer, die unbewusst mit Angst versuchen zu unterrichten. Du musst das jetzt so und wenn du das nicht so machst, dann passiert das und eine gewisse Anspannung entsteht. Oder diese Anspannung entsteht auch durch, ich sag mal so, die Gitarristenszene online, die ist ja manchmal auch so ein bisschen toxisch, ne? Wo so ein bisschen so diese...
Bisschen ist gut.
Genau. Also, und das führt natürlich bei vielen Leuten, die eine gewisse Unsicherheit haben, die ihren Selbstwert über die Gitarre, sage ich mal, definieren, zu einer unbewussten Anspannung, wenn sie was Schweres spielen. Und wenn du das über einen längeren Prozess aufrecht erhältst, über einen längeren Zeitraum, dann können natürlich sich Probleme langfristig manifestieren, aus denen du dann eben so schnell nicht mehr rauskommst.
Ja, dann halt echt lieber faken, dass man es kann und sich dafür nicht verletzen.
Genau. Genau. Also ich sag mal so, das ist einfach auch, für mich war das so, wo ich dann die Diagnose hatte und durch die Dystonie habe ich, glaube ich, eine Wahrnehmung bekommen, auch für Musik als Gesamtes. Ich habe gewusst, das viel mehr zu schätzen zu lernen. Ich glaube, dadurch habe ich auch als Komponist besser geworden zu sein, habe nicht mehr meine komplette Identität darauf ausgelegt, ob ich jetzt das Legato-Lick spielen kann oder nicht. Aber natürlich ist es, eine gewisse Zeit lang ist es bei vielen Leuten so. Und dieser All-Inclusive-Approach, dass man sagt, ich kenne schon Leute, die sagen, die halt sehr viel schwerere Fälle von Dystonie haben, die halt ihr Instrument gar nicht mehr spielen können. Die sagen dann, ich bin trotzdem noch Musiker. Ja, die Musik machen geht ja im Kopf los.
Klar, halt. Jason Becker ist
ein gutes Beispiel. Ganz extremes Beispiel. Ja. Und dieser all-inklusive Ansatz, der ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man eben nicht nur auf eine spezielle kleine Tätigkeit sein Selbstwert als Musiker quasi den davon abhängig macht und den darauf definiert.
Das stimmt. Du hast vorhin was erzählt, dass du auch so ein bisschen geguckt hast, wo übe ich Druck aus, wie kann ich Druck vermindern. Gibt es da auch Hilfsmittel, ich sag mal, neben diesen Botox-Spritzen, die dir da helfen, eventuell dünnere Seiten, eine niedrige Seitenlage? Genau. Oder du hast ja etwas, was in letzter Zeit in den Videos sehr präsent ist, dieser Handschuh.
Genau.
Den ja auch zum Beispiel jemand wie von Scott Spaceless, dieser
Bassist,
der hat das ja auch.
Stimmt, genau.
Vielleicht gibt es dazu was zu sagen.
Ja. Genau, also die tiefe Seitenlage hilft mir natürlich komplett. Ich habe so tief wie möglich und so hoch wie nötig, also ohne, dass das System killt. Aber meine Gitarren sind schon so eingestellt, dass wenn ich jetzt Legato spiele oder Tapping mache, dass da wirklich nur der wenigste Druck, den ich brauche, nötig ist. Und das hilft mir natürlich ganz extrem. Also ich komme damit deutlich besser zurecht und kann damit viele Dinge spielen, die lange Zeit undenkbar waren. Ich spiele halt auch dünnere Saiten. Ich habe auch mit Achterseiten experimentiert, die waren mir dann zu schlapprig. Also ich auch für die Rhythmus halt noch einen gewissen Punch brauche bei den Death Metal Sachen und so. Aber ich habe jetzt 10er-Sätze auf D-Tuning. Das ist relativ dünn. Früher hatte ich 12er gespielt bei Necrophagus, da ich halt noch, wo ich noch keinen Destiny hatte. Und das hilft natürlich extrem. Der Handschuh hilft mir sehr, aber der Grund, warum der Handschuh hilft, das ist ein sogenannter Sensory Trick, der bei vokaler Destiny hilft, wo du dein Gehirn austrickst, indem die Oberfläche sich anders anfühlt. Es gibt zum Beispiel auch diese Gummiaufsätze, die man auf den Finger macht, dann spürst du die Seite oder das Holz gar nicht mehr unter dem Finger. Und dann hast du auch keine dystonischen Symptome. Damit kann man aber nicht wirklich spielen, weil dann durch das Leiden und so weiter nicht möglich ist. Durch den Handschuh ist es aber schon so, das Gehirn kriegt einen anderen Impuls. Das Problem bei den Sensory Tricks ist, die nutzen sich ab mit der Zeit. Also der Handschuh am Anfang hat super funktioniert, da konnte ich sogar 1, 2, 4 Fingersätze, die sonst nicht gehen, spielen. Das Gehirn gewöhnt sich wiederum an den Trick und über einen längeren Zeitraum nutzt sie das wieder ab. Man kann aber dann die Oberfläche wieder ein bisschen verändern, dass es sich wieder ein bisschen anders anfühlt.
Wahnsinn, ne?
Und es hilft auf jeden Fall noch. Es gibt Leute, die spielen mit einem Spiegel. Wenn ich vor dem Spiegel spiele und im Spiegel meine Hand angucke, dann werden die Symptome auch weniger, weil das Gehirn dann denkt, das wäre die andere Hand.
Verrückt.
Und dann,
Wahnsinn, ne?
Das ist so. Und dann löst sich das quasi. Es gibt Pianisten, die spielen komplette Gigs mit dem Spiegel. Bei mir so gut funktioniert es leider nicht. Aber es gibt Fälle, bei denen das gut genug funktioniert. Es gibt Leute, die machen sich halt so eine Art Splint hin, dass der Finger eben sich nicht eindrollen kann. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil das immer wieder das führt eine gewisse Spannung, übt das ja wieder aus.
Gab es da nicht mal so einen Pianisten, der das gemacht hat, der immer seinen Finger dann so...
Schumann,
ja.
Glaube ich.
Schumann, der hatte ja Vokaldystonie, er wusste es halt nicht, was damals nicht benannt war. Und er hat dann Schnürde an die Decke gemacht und so. Aber der hat halt, bei ihm liest du eben auch aus diesen Briefverläufen mit seiner Mutter, die es eben gibt, liest du raus, was das für ein Typ war von der Persönlichkeit. Also er war sehr verkrampft, er hat das Ganze sehr als Wettbewerb gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, Clara Schumann, war das seine Frau, seine Tochter war das, glaube ich, ne, die dann seine Werke gespielt hat. Und er hat dann so eine gewisse Konkurrenz gespürt zu ihr. Und sagt, die kann das jetzt viel besser spielen als ich, aber ich habe das doch geschrieben. Und wie kann das jetzt sein, dass sie dann jetzt die Anerkennung dafür bekommt? Und der war so total, er hat gemerkt, das war ein richtig verkrampfter Typ. Und jeder, der das Turnier hat von Persönlichkeit für so eine gewisse Verkrampfung natürlich, wo man sich auch, man kann natürlich nicht seine Persönlichkeit ändern, man kann aber darin ändern, dass man sagt, okay, ich sehe das Ganze jetzt relaxter und selbst wenn jetzt mal irgendwas kommt, wo ich nervös werde oder Anspannung habe, zu wissen, okay, Ruhe, hinlegen, Muskelspannung beobachten, das adressieren, aber auch zu versuchen, da einfach ein bisschen cooler zu werden in der Hinsicht und zu sagen, hey, es ist nur Musik, ich bin jetzt nicht eine Gehirnchirurgie, also wenn ich jetzt heute irgendwie einen Fehler mache, dann stirbt da jetzt keiner. Das halte ich halt auch. Wir sind im Entertainment, wir sind im Showbusiness und nicht in der Gehirnchirurgie. Das hilft mir sehr, sehr viel, dieser Gedanke. Und dann spielst du auch besser, weil du dich einfach löst von diesen, von diesen Dingen. Also es gibt Kulturen in Afrika zum Beispiel, da ist das Konzept, einen Fehler zu spielen, gar nicht. Da gibt es gar nicht. Da ist Musik einfach spielen. Es ist spielerisch. Wir im Westen haben oft dieses, ja, das ist so ausnotiert, genau so muss das sein.
Genau so muss das spielen.
Wenn du es so machst, dann fliegst du raus und dann bist du ein Loser und dann kannst du sowieso nichts und so weiter. Und in Afrika, bei vielen Stämmen, die halt dann Percussion spielen und so weiter, da gibt es das Konzept von einem Fehler gar nicht. Also wenn du dann den Leuten versuchen willst zu erklären, zu sagen, ja, das ist ein Fehler, das Konzept ist aber beim Musikmachen gar nicht bekannt und dann gibt es auch gar keine, da gibt es auch diese Erkrankungen dann eben nicht. Also das ist auch ein bisschen so kulturell, sind wir da auch ein bisschen vorbelastet, dass das immer alles so starr einprogrammiert ist. Ja? Musik ist ja im Endeffekt Spielen, das heißt da Gitarre spielen und nicht Gitarre arbeiten. ich denke, je mehr man sich das bewusst macht, umso mehr geht man da auch in die richtige Richtung, glaube ich. Also das
stimmt,
glaube ich schon.
Ich glaube, da machen sich wirklich viele sehr viel Druck und Stress bei. Ja. Auch gerade, wie du es gerade gesagt hast, ich kann mir vorstellen, dass so eine Fokaldystonie oder sowas bei Ärzten eventuell es auch geben könnte, bei Chirurgen. Mhm. Weil die ja wirklich, also ich habe ja mal mit einem Chirurgen als Schlagzeuger zusammengespielt und der war bei jedem kleinen Fehler, den er gemacht hat, da hätte er fast weinen können, weil der halt quasi immer unter diesem Druck lebt. Ja. Wenn ich Fehler mache, sterben Menschen. Ja, und diesen Druck hat er aufs Schlagzeugspielen halt wirklich übertragen. So.
Ja, ja.
Und dann wollte er Dream Theater spielen.
Das ist so. Und das ist eben nicht der Sinn von Musik machen. Ne? Also das ist ja ich sag mal, Musik, wenn Leute Musik hören, ist eine Art Eskapismus, eine Flucht in eine heilere Welt, wo man sich, sage ich mal, von diesen ganzen alltäglichen Ängsten und Sorgen so ein bisschen löst. Und sobald man die natürlich in das Musikmachen mit reinbringt, ist die Gefahr groß, dass natürlich Folgeschäden entstehen davon. Ja. Ne?
Also ist das stimmt.
Und deswegen ist halt auch sowas wie Meditation kann durchaus wichtig sein. Ja? Also für sowas, dass man einfach sagt, okay, ich fahre diesen ganzen Bewegungsapparat runter und auch dieser emotionale Ansatz, den manche Therapeuten eben haben, der macht schon Sinn, dass man sagt, okay, mach nicht dein ganzes Selbstwertgefühl davon abhängig, wenn du da jetzt einen Fehler machst, ist das nicht das Ende der Welt. Oder auch beim Üben, sage ich mal, man kennt das, wenn man jung ist, dieses, ich habe das gestern schon besser gespielt und jetzt klappt es nicht mehr und ich muss jetzt so lange üben, bis ich jetzt heute wieder auf 200 BPM spielen kann.
Das merkst du dann
auch. Ist zu sagen, hey, ich habe jetzt eine Viertelstunde geübt, okay, es klappt jetzt nicht, ich lege die Gitarre jetzt weg, wenn ich nochmal übe, übe ich heute was anderes, ich probiere es morgen wieder. Und wenn, vielleicht kriege ich es morgen hin, vielleicht kriege ich es in 2 Monaten hin. Es läuft mir ja nicht davon. Auch dieses sich Zeit lassen. Sich Zeit lassen, nicht im Kopf durch die Wand, nichts übers Knie bringen. Ich muss das jetzt morgen spielen können. Wenn wir das für so, ich habe dann gesehen, hier der Richie Kotzen, der hat mit 19 schon, dann mit 17 seine erste Soloplatte gemacht. Und der Paul Gilbert war da 19 und ich bin jetzt irgendwie 16 und kann das immer noch nicht. Und deswegen muss ich jetzt im Kopf durch die Wand 10 Stunden das Lick üben. Und bevor ich das aber nicht kann, darf ich auch nichts anderes üben. Und da kommt es voll in diesen Teufelskreis natürlich rein. Und das
da merkt man ja auch, dass das Kopftechnische auch noch so viel mehr als nur die Musik machen. Das ist dieses Vergleichen, absolut. Das kenne ich so gut. Ja. Ich sitze auch immer da und google, wie weit war der eigentlich, als er das gemacht hat? Scheiße, Petrucci war da 25. Mist, ich muss jetzt, das ist, oder auch eben das Vergleich mit anderen Gitarristen, was die machen. Und das ist ja gerade das Toxische in der Zeit, in der wir leben, weil wir uns da überall vergleichen.
Und du kriegst halt diesen Perfektionismus halt überall vorgegaukelt.
Genau.
Und ich glaube, was du, glaube ich, jetzt auch noch lernen musstest, Christian, nachdem du die fokale Dystonie bekommen hast, es gab ja dann auch erstmal, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, ich glaube auch relativ viel Kritik bei den Live-Auftritten, weil dann eben nicht mehr in der Lage
war, das
spielen zu können. Am Anfang,
was
ist. Und ich glaube, da lernt man dann aber auch mal, sich davon zu lösen, zu sagen, Leute.
Also das war am Anfang wirklich schwierig für mich. Also ich habe ja das mit der Tour damals erklärt, ich wollte diese Touren damals auch gar nicht mehr spielen. Mhm. Wir haben da keinen gefunden, der das spielen konnte. Die Verträge waren gemacht, es ging um wirklich hohe Summen an Geld, wo man dann Schulden gehabt hätte. Das heißt, mir blieb nichts anderes übrig, wenn ich jetzt einfach daheim bleibe, verschulden sich meine Jungs hier und so. Und dann musst du halt durch. Und dann spielst du halt ein Festival. Und dann gab es halt, gerade unter Festivalsituationen, hat sich es bei mir auch noch schlimmer ausgewirkt als bei Clubshows, wo ich, sage ich mal, mich lang an die Situation gewöhnen konnte. Live, du kommst aus dem Auto auf die Bühne, bist gleich da, hörst dich nicht, alles ganz furchtbar. Und dann wirkt es natürlich nochmal deutlich schlimmer aus. Ich hatte auch damals noch gar nicht gelernt, das alles zu adressieren. Und da gab es ein paar Gigs, wo ich wirklich schlecht gespielt habe. Und dann war auch so, dann liest du auf dem Gitarrenforum, Obscura war immer meine Lieblingsband, aber der Chris durch seine Erkrankung, jetzt hat er seine ganze Technik verloren und deswegen habe ich jetzt den kompletten Support für die Band gedroppt und werde mir den nicht mehr anhören. Und dann denkst du dir natürlich, fühlst dich schuldig, weil du denkst, ich mache das jetzt, um da irgendwie, weil eine andere Möglichkeit gibt es finanziell gerade nicht. Ich habe nicht die Zeit, das jetzt, ne? Und dann war auch der Grund, wo ich dann ausgestiegen bin, weil ich solche Dinge halt gelesen habe und dann gesagt habe, das ist irgendwie, die Fans verstehen das nicht, die wollen, die sind da auch sehr toxisch, sage ich mal, in der Hinsicht. Und ich habe natürlich jetzt in den vielen Jahren danach sehr gut gelernt, das Ganze einzuordnen, zu wissen, was, also diese Sachen passieren mir auch live inzwischen nicht mehr. Also ich weiß genau, was funktioniert live, wo sind die Grenzen. Einfach dieses zu lernen, okay, diese Angst, die du vielleicht hast, die ist da, aber ich kann meine Muskelspannung adressieren, ohne dass sich das eben darauf jetzt auswirkt. Meine Live-Performance wird dann zum Beispiel, gerade durch die Botox-Therapien jetzt, habe ich dann so meine besten Live-Performances, die waren in der Zeit nach der Dystonie, aber mit der Botox-Therapie und dem angewandten Bodymapping, die waren besser, wenn ich die Videos sehe, als in Zeiten von vor der Erkrankung. Aber natürlich, es gibt so ein paar Gigs eben in der Zeit direkt nach der Diagnose, wo halt einfach Gigs ohne Ende anstanden, wo es keinen Ausweg gab. Die waren natürlich zum Teil Gigs dabei, wo ich schon sagte, das ist es nicht so gut gelaufen bei der Show und so. Ja, wenn natürlich dann ein Video auf YouTube passt, wo natürlich auch noch der Mix aus dem Mischpult, wo du natürlich die Gitarre auch noch mal viel, viel lauter hörst, als es jetzt in der echten Live-Situation ist. Und dann kann online jeder draufhauen und dann liest du das. Und dann geht ja dieser Prozess wieder los in deinem Gehirn. Dann ist ja wieder dieses Evolutionäre, dass da, okay, da ist eine Angstreaktion und dann, das ist bezogen auf die Bewegungsabläufe und dann feuert es neurologisch wieder, dann feuern diese Neurotransmitter wieder. Und das muss man natürlich lernen. Und da ist natürlich diese ganze Meditation und dieses ganze sich emotional davon ablösen. Das muss man natürlich lernen über einen sehr langen, schwierigen Prozess.
Ja? Wie ist das jetzt so? Wie würdest du dich jetzt auf Touren vorbereiten? Weil du hast ja jetzt im Winter zwei Touren mit Obscura. Genau. Eventuell dann halt auch noch mit Eternity's End. Ja. So, okay, da kannst du notfalls sagen, ja, Justin, das ist technisch, mach du mal.
Das ist einer der Gründe natürlich, warum ich oft einen sehr guten zweiten Gitarristen in den Bands habe. Aber es ist natürlich so, also ich bereite mich jetzt ja schon auf die Touren vor. Also großer Unterschied ist im Vergleich zu früher, ich habe auf der neuen Platte sehr viele Songs von mir und ich schreibe natürlich Sachen auf der Gitarre, intuitiv, unbewusst, die mir natürlich gut liegen. Ne? Früher musste ich oft Sachen spielen, die andere geschrieben haben, wo Fingersätze dabei waren, die für mich einfach total, total schwer sind. Bei mir selber weiß ich schon durchaus, ich achte beim Schreiben nicht wirklich darauf, man schreibt halt oft unbewusst so. Klar. Das heißt, im Set sind jetzt sehr viele solche Sachen, die einfach von mir geschrieben sind, die mir einfach liegen. Ich weiß dann oft, okay, ich schaue mir vorher jedes Pattern an, wenn irgendeine Arpeggio-Sequenz ist, okay, geht die mit den traditionellen Fingersätzen, zum Beispiel bei Sweepings, mache ich jetzt halt inzwischen dieses gemalmste Ding bei drei Seiten Sweeps, dass die Hand wie ein Akkord da liegt und die rechte Hand das einfach macht. Das geht in Bezug auf das Turnier viel besser. Mhm. Dann gibt es andere Dinge, die ich halt mit 1, 2, 4 noch kompensieren muss. Die schaue ich mir vorher an und lege mir das wirklich alles so zurecht. Also jeder Fingersatz ist wirklich 100% definiert, dass ich genau weiß, mit welchem Finger mache ich das. Und auch, ich habe immer so gewisse jetzt im Set in den Songs, gewisse Entspannungspunkte, wenn ich dann weiß, okay, da ist jetzt eine Figur, die löst sich das Turnier aus. Ich komme im Moment einfach nicht drum rum. Aber da ist jetzt eine Figur, wo der Akkord steht, wo ich das dann wieder auflösen kann durch das Korrigieren der Handhaltung. Also wo sind diese Micro-Movements, wo ich dann das innerhalb vom Song auch korrigieren kann. Das heißt, da ist natürlich der Vorbereitungsprozess für mich deutlich arbeitsaufwendiger als jemand, der jetzt keine Dystonie hat. Mhm. Ich schaue dann auch, wenn ich jetzt irgendeinen sehr schweren Song übe, dass ich dann danach wieder diese Übungen mache, dass ich mich auf den Boden lege, meine Muskelspannung beobachte, dass ich wieder diese Übungen mache, den Finger an die Gitarre lege, ohne weiterzuspielen, um zu versuchen, diese Fehlsteuerungen zu adressieren. Zum Teil auch, was ich auch mache, ich bereite mich halt, war früher auch ein Fehler, ich habe mich nicht lang genug davor bereitet. Also früher habe ich so 6 Wochen von der Tour das Üben angefangen, inzwischen fange ich ein halbes Jahr vorher an und wirklich nur auf ultralangsamem Tempo am Anfang, ohne über das Tempo zu gehen, wo ich mich wohlfühle.
Da lernst du ja entspannt zu sein.
Genau, also ich übe die Songs, aber ich übe sie auf einem langsamen Tempo und während ich die Songs übe, ist es halt sehr weit unter der Obergrenze von dem, was ich kann. Und ich habe dann daher die Kapazität mental, diese Sachen wie die Körperspannung zu adressieren. Also ich kann irgendeinen Riff spielen, also irgendeinen Obscura-Song oder irgendeinen Solo und dabei denken, okay, was macht jetzt eigentlich meine rechte Schulter? Wie fühlt sich eigentlich mein Hals an? Wo ist jetzt Spannung im Oberarm vielleicht? Ja? Kann ich die, während ich spiele, auflösen? Das geht natürlich, wenn ich auf dem Originaltempo bin und dann kommen irgendwo Sextolen auf 130 BPM, ist das natürlich nicht machbar. Aber in diesem Slow-Motion-Prozess kannst du das noch machen. Und du kannst das im Grunde genommen, kannst du das in deinen, sage ich mal, in deinen Bewegungsablauf einprogrammieren, dies zu adressieren. Und dann, wenn du dann schneller wirst, dann kannst du auch schaffen, das unbewusst
zu adressieren. Wie so ein Automatismus dann, ne? Dann.
Genau. Deswegen glaube ich auch, dass der Weg aus so einer Erkrankung heraus nicht der Weg ist, dass man einfach nicht mehr spielt. Sondern ich glaube, dass der wirklich durchs Spielen und durch das richtige Adressieren, dass das eben dann verbessert im Laufe der Zeit. Also das ist davon bin ich durchaus überzeugt, dass das so ist. Also ich merke zum Beispiel jetzt, früher war das so, das ist mir erst gestern aufgefallen, früher war es so, wenn ich Powerchords gespielt habe, so vor 10 Jahren, bei einem Powerchord hat sich der Mittelfinger ein bisschen eingerollt und manchmal haben sich die Powerchords so ein bisschen verzogen und klangen dann falsch intoniert. Und wenn ich jetzt heute spiele, und es ist mir überhaupt bewusst geworden, ich habe jetzt auch 1,5 Jahre kein Botox mehr bekommen, weil ja eben keine Shows waren durch Covid und so. Wenn ich heute spiele, ich spiele Powerchords, das passiert nicht mehr. Also das passiert nicht mehr, dass der Finger sich bei den Powerchords eindrückt und ich kann die ohne Probleme wieder komplett richtig intoniert spielen, wo ich merke, okay, irgendwas muss ich richtig gemacht haben, irgendwas geht auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung, weil viele Probleme, die ich vor 10 Jahren hatte, die habe ich definitiv nicht mehr, auch wenn die Dystonie noch da ist. Aber viele Dinge von früher, die kann ich jetzt wieder problemlos kontrollieren. Deswegen glaube ich halt, dass dieser Ansatz, den ich gelernt habe über die vielen Jahre, dass der auf jeden Fall in die richtige Richtung geht.
Krass. Ja, aber das ist doch auch, ich sag mal, ein schöner Endfazit zu sagen, Leute, hört nicht auf mit Spielen, durch Spielen wird alles besser, aber spielt bewusst. Sehr, sehr schön.
So, ja. Sehr interessant auch, sehr interessant.
Mega interessant, Christian, weil wir kommen jetzt auf die 60-Minuten-Marke.
Ja, ich sehe es gerade, ja.
Und der irgendwie will die ganze Zeit spielen, merke ich hier. Ja, super, super spannend auf alle Fälle. Ein Thema, was, glaube ich, viele auch interessiert, weil es hat eben, man hat auch so ein bisschen natürlich als Musiker Schiss davor.
Ja, ja.
Man hat immer Angst davor. Ich weiß auch, wie ich meine erste Sehenscheinentzündung hatte mit 16 und ich erstmal zum Arzt gerannt bin und gesagt habe, habe ich ALS? Ich habe Jason Becker gehört, habe ich ALS?
Ja, so.
Erstmal alles testen lassen. Und
alle Foren im Internet.
Genau, genau. Und ja, laut Internet hast du eh Krebs.
Ja, klar. Sowas.
Ja, ja, alle Symptome. Also, also, Selbstdiagnose im Internet ist das Allergefährlichste, was man machen kann. Ja. Ja. Aber ich sag mal, der wichtigste Statement ist eigentlich, sich zu denken, es ist doch nur Musik.
Also Musik, ich glaube, das entspannt einen eigentlich schon am meisten.
Das,
ne?
ist
doch nur Musik.
Es ist nur Musik, es stirbt keiner, es überlebt keiner.
Genau.
Ist, wir enden auch damit nicht den Hunger nur.
Selber lachen, wenn du Fehler machst, mein Gott.
Genau.
Passiert jedem.
Genau. Das Menschen machen Fehler.
Ja. Das macht die Menschen ja auch sympathisch.
So ist es.
Nicht perfekt sein wollen und nicht besser wollen als andere, weil das stresst einen auch nur noch umso mehr, weil das geht doch nicht.
Genau, vergleich dich nicht mit irgendjemand anderem, vergleich dich nur mit dir selber, wie du am Tag versuchst, besser zu sein. Wie du am Tag vor warst. Und besser zu sein kann viele verschiedene Sachen heißen. Es muss nicht heißen, dass die Sextolen jetzt auf 160 statt auf 150 spielt, sondern es kann auch heißen, dass ich die Anspannung da
auflöse. Ich war heute entspannter, ich war relaxter. Und dass man sich selber mehr kennenlernt und mehr akzeptiert, wenn halt auch Dinge mal nicht so laufen, wie sie laufen.
Ganz richtig.
Ja, sehr schön. Ja, super, Christian. Dann vielen herzlichen Dank, dich dabei
gehabt zu haben. Ja, sehr gerne.
Ich hoffe, dass ich nicht auch durch Eternity's End irgendwann bald mit Schmerzen hier liege mit der Christian. Warum?
Genau, wenn du einen Aufenthalt, den du nie bekommst, dann liegt zufällig an den Fingersätzen dich.
Ja, genau. Ach je. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Das war doch mal eine super spannende Folge. Ja, ja. Immer wieder gern gesehen hier als Gast in der Show, Christian. Und dann würde ich sagen, belassen uns dabei, bedanken wir uns bei den Zuhörern da draußen, die hier zugehört haben. Danke, Christian, wie gesagt, nochmal, dass du da warst. Danke, lieber Fabian, fürs Podcasten. Und dann würde ich sagen, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.